Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Ich bin Volker Pietsch, bei mir ist Dr. Christian Rosinus. Heute geht es um ein Thema, das in der Rechtspraxis jeden treffen kann. Wir werfen einen detaillierten Blick darauf, welche Arten von Strafen es überhaupt gibt.
Welche Arten von Strafen kennt das deutsche Strafrecht überhaupt?
Also es gibt sogenannte Hauptstrafen. Ja, das sind Freiheitsstrafe und Geldstrafe. Das sind die einzigen echten Strafen. Alle anderen Sanktionen im Strafrecht haben einen anderen Rechtscharakter. Dann gibt es die Nebenstrafe, das die einzige gesetzliche Regelung ist, insoweit das Fahrverbot nach 44 StGB, die tritt zur Hauptstrafe dazu. Dann gibt es sogenannte Nebenfolgen, das sind mit 45 fortfolgende StGB geregelt, etwa der Verlust der Amtsfähigkeit oder Erwählbarkeit, die treten dann Kraft Gesetzes ein, bei der rechtskräftigen Strafe sozusagen. Und dann gibt es sogenannte Maßregeln der Besserung und Sicherung, die haben einen präventiven Charakter, keinen Strafcharakter. Im Wirtschaftsstrafrecht ist dabei besonders das Berufsverbot relevant.
Die Geldstrafe ist wahrscheinlich die häufigste Strafe. Wie funktioniert das Tagessatzsystem?
Genau, also im Prinzip gibt es einerseits die Anzahl der Tagessätze, die bemisst sich nach dem Schuldgewicht, also bis 360 Tagessätze kann man sagen. Und dann gibt es die Höhe pro Tagessatz, das bemisst die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Das kann also bis zu 30.000 Euro hochgehen. Und die Grundlage der Tagessatzhöhe ist mal grob das Nettoeinkommen, Gehalt, Boni, Kapitalerträge, Mieteinnahmen. Die Hintergedanke dabei ist insbesondere der Gleichheitsgedanke, also gleiche Schuld soll gleich schwer treffen, unabhängig vom Einkommen. Es gibt quasi, wenn du die Geldstrafe nicht zahlen kannst, kommt die sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe in Betracht. Früher war das 1:1, das heißt pro Tagessatz ein Tag Freiheitsstrafe, das hat sich aber geändert. Seit dem Februar 2024 ist das Verhältnis von 2:1 geändert worden. Zwei Tagessätze, also ein Tag Freiheitsstrafe, also wenn man nicht bezahlt, sozusagen.
Neben der Geldstrafe kennt das StGB als zweite Hauptstrafe die Freiheitsstrafe. Wann kommt sie zum Einsatz?
Ja, das kommt dann zum Einsatz, wenn sozusagen eine Geldstrafe als Sanktion aus Sicht des Gerichts nicht mehr ausreicht. Die Freiheitsstrafe muss mindestens einen Monat betragen, darf höchstens 15 Jahre betragen. Anders ist es bei lebenslanger Freiheitsstrafe. Bei Mord zum Beispiel kann die ausgesprochen werden. Das gilt der Subsidiaritätsgrundsatz, das heißt Freiheitsstrafe unter 6 Monaten soll nur ausnahmsweise verhängt werden. Die Geldstrafe hat insoweit Vorrang. Und es gibt die Kumulation, das gibt es häufig im Wirtschaftsstrafrecht, also eine Geldstrafe kann zusätzlich zur Freiheitsstrafe verhängt werden, etwa wenn noch eine bewährungsfähige Freiheitsstrafe in Betracht kommt, wenn zusätzlich noch eine Geldstrafe gezahlt wird. Ja? Also man kann quasi Freiheitsstrafe und Geldstrafe nebeneinander verhängen. Und eine Freiheitsstrafe kann zur Bewährung ausgesetzt werden, das heißt der Vollzug findet erstmal nicht statt, meistens unter bestimmten Auflagen.
Unter welchen Voraussetzungen wird eine Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt?
Strafversetzung zur Bewährung bedeutet, dass die Freiheitsstrafe nicht vollstreckt wird. Also kein Straferlass liegt vor, sondern ein Vollstreckungsaufschub. Und bei Widerruf des Vollstreckungsaufschubs wird eben die ursprüngliche Strafe verbüßt. Bei Freiheitsstrafe bis ein Jahr ist die Bewährung die Regel. Bei günstiger Sozialprognose, also bei der Voraussicht darauf, ob der Verurteilte keine weiteren Straftaten begehen wird. Heißt halt auch, wenn jetzt jemand schon wegen 15 einschlägigen Taten vorbestraft ist, wird auch eine Freiheitsstrafe unter einem Jahr dann irgendwann nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt. Bei bis zu 2 Jahren, bei besonderen Umständen in Tat und Persönlichkeit auch eine Bewährungsaussetzung möglich. Ab 2 Jahre, also eine Strafe über 2 Jahre, kann man nicht mehr zur Bewährung aussetzen. Deswegen ist es ein ganz wichtiger Punkt natürlich, auch in der Verteidigung, dass man, wenn es überhaupt zu einer Freiheitsstrafe kommt, dass man versucht, eben unter diese 2 Jahre zu kommen. Es gibt auch ein Korrektiv, habe ich ja gerade schon gesagt, dass selbst bei günstiger Prognose die Bewährung versagt werden kann, wenn die Vollstreckung zur Verteidigung der Rechtsordnung geboten ist. Bei der Geldstrafe gibt es sowas Ähnliches, das nennt man dann Verwarnung mit Strafvorbehalt. Also Gericht spricht quasi die Schuld aus, verhängt aber noch keine Strafe. Bei tadelloser Führung in der Bewährungszeit kann diese Strafe ganz entfallen. Nur bei Geldstrafe bis 180 Tagessätze oder in besonderer Einzelfallprüfung ist das möglich.
Wie entscheidet ein Gericht, welche Strafe es verhängt?
Ach, das kommt sehr stark darauf an, sozusagen, welche Tatumstände eben gegeben sind. Da gibt es die sogenannte Strafzumessung. Also erstmal hat jedes Delikt einen eigenen Strafrahmen. Und das Gericht muss die Strafe in diesem Strafrahmen zwingend bemessen. Dann ist ein weiteres entscheidendes Kriterium die Schuld des Täters. Das ist Grundlage für die Strafzumessung. Und dann gibt es quasi die sogenannte Spielraumtheorie. Das heißt, die schuldangemessene Strafe ist kein fixer Punkt, sondern ein Korridor. Innerhalb dieses Spielraums berücksichtigt das Gericht präventive Aspekte, ohne die Schuld zu über- oder unterschreiten. Und da gibt es eben sogenannte strafmildernde oder strafverschärfende Umstände. Strafverschärfend ist etwa die Beweggründe, das Maß der Pflichtwidrigkeit, ob man es schon mal gemacht hat, oder verschuldete Auswirkungen vorliegen. Strafmildernd sind eben persönliche Verhältnisse, Vorlieben, Bemühungen, Schadenswiedergutmachung. Solche Themen sind sozusagen strafmildernd zu berücksichtigen. In der Praxis bedeutsam ist hier das Geständnis, weil es ja eben Unrechtseinsicht impliziert. Aber ein fehlendes Geständnis kann etwa nicht strafverschärfend berücksichtigt werden. Das würde ja den Nemo tenetur Grundsatz verbessern. Ja, das darf nicht sein. Und ein ganz häufiger Fehler in der Praxis, das sogenannte Doppelverwertungsverbot, also Umstände, die bereits den gesetzlichen Tatbestand erfüllen, dürfen nicht zusätzlich strafschärfend berücksichtigt werden. Es gibt einige Sachverhalte, die zwingend zu einer Strafmilderung führen. Die stehen in 49 Absatz 1 StGB. Zum Beispiel, wenn sie gesetzlich vorgeschrieben sind, bei Versuch, bei der Beihilfe, bei der Kronzeugeneigenschaft, da ist quasi zwingend eine Strafmilderung vorzunehmen. Es gibt fakultative Strafmilderungsgründe. Das Gericht kann also mildern, muss aber nicht, zum Beispiel bei verminderter Schuldfähigkeit oder schwerwiegenden beruflichen Konsequenzen.
Hat sich ein Täter wegen mehrerer Delikte strafbar gemacht, wird dann eine Gesamtstrafe gebildet und wie funktioniert das?
Das Gericht bildet Einzelstrafen für alle abgeurteilten Taten und dann gilt das sogenannte Asperationsprinzip, also generell muss eine Gesamtstrafe gebildet werden. Die höchste Einzelstrafe wird zur Einsatzstrafe und angemessen erhöht. Es gibt also keine Addition aller Strafen, wie etwa im Ausland. Wichtig ist, dass die Gesamtstrafe unter der Summe aller Einzelstrafen bleiben muss, maximal eben 15 Jahre Freiheitsstrafe bzw. 720 Tagessätze. Und für die Bewährungsfrage ist maßgeblich die Gesamtstrafe, nicht die höchste Einzelstrafe. Ja, das ist quasi der Maßstab für die Bewährung. In Wirtschaftsstrafrecht ganz wichtig, etwa zum Beispiel bei der Steuerhinterziehung, wo es eben über viele Veranlagungszeiträume hinweg möglicherweise viele Einzeltaten gibt. Und in der Praxis eben so, dass bei der Gesamtstrafenbildung eine ganz erhebliche Milderung der jeweiligen Einzelstrafen erfolgt.
Das StGB ist ja nicht das einzige Gesetz, das verbotene Handlungen sanktioniert. Auch andere Gesetze kennen eigene Sanktionen und dort begegnet uns statt der Geldstrafe die Geldbuße. Was unterscheidet sie eigentlich von der Geldstrafe?
Also Geldstrafe setzt eine Straftat voraus und Geldbuße eine Ordnungswidrigkeit. Also Geldbuße ahndet eine Ordnungswidrigkeit, ist kleine Schwester der Straftat sozusagen. Die wird durch die Verwaltungsbehörden oder Gerichte festgesetzt. Eine Geldstrafe gründet eine Vorstrafe, eine Geldbuße nicht, also milder. Heißt aber nicht, dass es günstiger ist, aber es ist jedenfalls milder von der dem gesetzlichen Unrechtsgehalt. Die Geldstrafe wird nach dem Tagessatzsystem festgelegt, also individuell nach Einkommen, die Geldbuße als absoluter Betrag. Das kennen wir alles aus dem Straßenverkehr. Der Millionär wird genauso viel einen roten Ampelverstoß zahlen wie der Student, der nicht so viel Einkommen hat. Das sind absolute Beträge. Der Zweck der Geldstrafe ist Kriminalstrafe und hat also repressiven Charakter. Die Geldbuße ist primär präventiv und soll normkonformes Verhalten fördern. Es gibt keinen sozialethischen Vorwurf.
Welche Rolle spielt Compliance, wenn es um Strafe und Geldbuße geht?
Generell kann man sagen, dass Compliance erstmal ja der Verhinderung von Straftaten dienen soll. Compliance kann strafbegründend wirken. Das heißt, wenn man durch Compliance-Schulung etwa vorsetzt, unterstellt wird, weil man ja weiß, was man falsch gemacht hat, dann kann erstmal Compliance auch tatsächlich strafrechtlich strafbegründend oder straferhöhend wirken oder jedenfalls den Beweis von Straftaten erleichtern. Generell sagt man, dass ein gut dokumentiertes Compliance-Management-System ja gerade zeigt, dass man keine Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten im Kartellrecht begehen möchte. Das heißt, man kann zum Beispiel den Aufsichtspflichtverletzungsvorwurf im Rahmen des 130 OWIG sehr gut begegnen in dem Kontext, wenn es effizient ist, das Compliance-Management-System. Man sagt in der Regel auch, dass Compliance als Nachtatsverhalten Bußgeld mindern bei 30 OWIG eingesetzt werden kann. Das ist umstritten, weil da jahrelang streitig ist, aber sozusagen mittlerweile die Tendenz. Natürlich ist ein Compliance-Management-System ja erstmal sozusagen kein eigenständiger Milderungsgrund, aber das kann man halt im Rahmen
des Vorsatzes oder der Schwere der Strafe oder als Nachtatverhalten eben berücksichtigen.
Wichtig ist im Rahmen der Geldbuße sozusagen, es gibt dann den Ahndungsteil und den Abschöpfungsteil. In der Regel wird man sagen, dass sich jedenfalls Compliance auf den Ahndungsteil der Verbandsgeldbuße positiv auswirken kann.
Vielen Dank für diese Informationen. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, melden Sie sich wie immer jederzeit gerne unter info@rosinus-on-air.com. Bis zum nächsten Mal.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-air.com oder unter www.rosinus-partner.com.